Schon im Vorjahr hat sich Freak Radio die Frage gestellt, ist die Sachwalterschaft noch zeitgemäß? Der Artikel 12 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sieht nämlich vor, dass Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfreiheit genießen. Alle Arten von Barrieren und ungerechtfertigten Bevormundungen abzubauen, die das verhindern, dazu haben sich schon vor Jahren die Vertragsstaaten, darunter auch Österreich, verpflichtet. In Österreich gibt es übrigens mittlerweile schon mehr Menschen mit Besachwalterung, als Wiener Neustadt Einwohner hat. Wann soll denn ein Sachwalter überhaupt bestellt werden? Wenn ein Volljähriger mit einer geistigen Behinderung oder psychischen Krankheit nicht in der Lage ist, bestimmte Angelegenheiten für sich selbst zu erledigen, ohne dabei Gefahr zu laufen, benachteiligt zu werden. So der Paragraph 273 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Guten Abend bei einer neuen Sendung von Freak Radio aus dem ORF Radio Café, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Das Modell der Sachwalterschaft war ursprünglich in Abkehr zur Entmündigung eingerichtet worden, wird aber mehr und mehr zu einer teilweise unmündigen Einschränkung von Menschenrechten. Und es kann alle treffen. Darüber wird die heutige Gesprächsrunde, die ich sehr herzlich begrüße, sprechen. Frau Gerda Ressel, Sie sind vom Verein Behindertenombudsmann und Sie haben sich immer wieder dem Thema Sachwalterschaft beschäftigt. Sie waren auch im Vorfeld der Gesetzesänderung im Parlament, die hat ungefähr vor 7 Jahren stattgefunden. Wie sind Sie denn dazu gekommen und was sind die Gründe, warum Sie sich mit dem beschäftigen?
Das hat sich ganz automatisch ergeben. Ich selbst habe eine lernbehinderte Tochter. Und im Rahmen des Vereins hat sich immer wieder ergeben, dass erwachsen gewordene Jugendliche und ihre Familien vor dem Problem standen, was es mit einer Sachwalterschaft. Also eine Sachwalterschaft kann einleiten. Ein Arzt, der Hausarzt, der stellt den Antrag beim Pflegschaftsgericht. Das heißt, der kann für junge Leute, für ältere Leute, es können fremde Leute Anlass nehmen, um eine Sachwalterschaft zu bestellen. Das Schlimme ist, dass die Sachwalterschaft früher für einzelne Personen gegolten hat. Jetzt greift es in die Familien hinein. Und wenn ein Sachwalter für einen pflegenden Angehörigen bestellt ist, dann ist auch die Familie von dem abhängig, von seinen Agitationen und von seinen Rechten. Es ist ganz fürchterlich. Das hat so überhand genommen, hat sich total geändert. Die Zeiten haben sich geändert und es hat sich total geändert, wie das gehandhabt wird. Und das ist eigentlich, ist es ein Geschäft geworden. Es beschäftigt die Gerichte, es beschäftigt die Pflegschaftsrichter, es beschäftigt die Institutionen, die Sachwalter, die Sachwaltervereine. Also ein tolles Geschäft.
Gutachter eventuell auch noch?
Na, ganz sicher.
Und Sie haben ja damals, vor ungefähr 7 Jahren, auch beanstandet, dass manche Sachwalter über 100, nahezu schon 1000 Klienten haben, dass das außerdem an Rechtsanwälte in erster Linie von manchen Gerichten vergeben wird. Wir werden dann das in einem Fall heute noch hören. Hat sich da was geändert? Es ist ja eigentlich im Gesetz jetzt vorgeschrieben gewesen damals, dass es eingeschränkt werden soll. Entspricht das auch Ihren Erfahrungen?
Es war die Absicht, das einzuschränken. In manchen Fällen ist es gelungen, in einigen nicht. Also einer, der die meisten Sachwalterschaften in Wien hatte, da habe ich sogar mit der Vorsitzenden der Pflegschaftsrichter gesprochen und wollte ihr also darstellen, was sich da abspielt in diesem Bereich. Und sie hat mir wortwörtlich zur Antwort gegeben, das ist einer unserer wichtigsten Sachwalter, denn er besitzt Häuser und stellt uns für die psychisch Kranken Wohnungen zur Verfügung. Das heißt, das ist ein Netz. Das ist ein Netz, das sich aufgebaut hat, in dem behinderte Menschen, alte Menschen, Menschen, die Unterstützung brauchen würden, nur mehr Fakt sind.
Also die ursprünglich gute Idee, in Abkehr von der Entmündigung, die ja wirklich sehr verschrien war in den 60er Jahren noch, hat man eben damals ein zunächst einmal moderneres System eingerichtet, das aber jetzt sich so eingeschliffen hat in der Praxis, dass es wieder kritisiert wird, unter anderem auch von der UNO. Frau Dr. Hemmer-Meyerhofer, Sie forschen und arbeiten am Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie und haben internationale Modelle in Schweden und Kanada untersucht, also die gute Praxis untersucht, insbesondere die unterstützte Entscheidungsfindung. Können Sie uns vielleicht sagen, dieses neue Modell, das auch von Betroffenen und Selbstbestimmungsorganisationen favorisiert wird, was hat das vor und gibt es Parallelen oder inwieweit unterscheidet sich das vom jetzigen Modell der Sachwalterschaft?
Es gibt kein einheitliches Modell unterstützter Entscheidungsfindung. Es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Formen, Unterstützung im Entscheiden zu realisieren. Und das ist auch in verschiedenen Ländern sehr verschieden in die Praxis umgesetzt. Aber man kann übergreifend nach Leslie Salzman, seine Rechtsprofessorin in den USA, vier wichtige Merkmale identifizieren von unterstützter Entscheidungsfindung. Da ist zunächst, dass die Unterstützung die rechtliche Handlungsfähigkeit nicht einschränkt. Das heißt, die unterstützte Person behält die volle Geschäftsfähigkeit. Hier gibt es eine ganz klare Differenz zum Sachwalterrecht derzeit in Österreich. Da ist die rechtliche Handlungsfähigkeit in mehr oder weniger Angelegenheiten eingeschränkt. Aber sie ist in jedem Fall in irgendeiner Form eingeschränkt, wird vom Gericht festgelegt, in welche Aspekte betroffen sind.
Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ja. Das heißt, solche Fälle, wie sie schon vorgekommen sind und wie wir in früheren Sendungen schon berichtet haben, dass zum Beispiel ein Sachwalter beschließt, dass die Rechtsschutzversicherung abgemeldet wird oder dass das Familiengrab abgemeldet wird, sind in diesem Modell nicht möglich, wenn der Betroffene dem nicht zustimmt.
Sind ganz schwer möglich, würde ich sagen. Es gibt sehr wohl in Kanada, zum Beispiel im Representation Agreement Act, gibt es schon die Möglichkeit, wenn eine Person, also die unterstützte Person muss nur konsultiert werden, zugleich muss alles versucht werden, ihren Willen umzusetzen. Es mag bestimmte Situationen geben, wo das schwer möglich ist, wo ganz objektive Gründe dagegen sprechen könnten, dann kann man auch in begründeten Ausnahmen gegen den Willen handeln, muss das aber immer rechtfertigen können und muss gegebenenfalls auch mit Schritten dagegen rechnen.
Das heißt, das muss man dann nachher auch offiziell begründen, ich habe das aus diesen und jenen Gründen gemacht. Oder, ich habe das auch gelesen, es kann auch sein, wenn es dann rechtliche Folgen hat, dann haftet für solche Entscheidungen derjenige, der das nicht im Willen des Menschen mit Behinderungen getroffen
hat. Genau. Das Modell des Representation Agreements sieht vor, dass die Person, die Unterstützungsbedarf hat, also das wäre bei uns die besachwaltete Person zum Beispiel, die dort nicht besachwaltet ist, dass die die Verantwortung auch trägt und das Risiko trägt für die Entscheidungen, die sie in der unterstützten Entscheidungsfindung fällt. Wenn der Unterstützer oder die Unterstützerin davon abweicht vom Willen, dann trägt der Unterstützer oder die Unterstützerin die Verantwortung und das Risiko.
Mhm. Einen kleinen Hinweis. Sie sehen im Hintergrund von der Frau Meierhofer die Fahnen von Kanada und von Schweden. Wir werden dann im weiteren Teil der Sendung noch ausführen, warum das so ist. Sie werden uns nämlich Best-Practice-Beispiele aus diesen beiden Ländern dann noch präsentieren.
Ja. Ich war erst beim ersten von vier Merkmalen.
Oh, dann setzen wir das noch fort.
Das zweite Merkmal wäre, dass die Unterstützung freiwillig ist. Das heißt, wenn jemand die Unterstützung nicht mehr will, kann er oder sie diese Unterstützung jederzeit beenden. Hier ist auch eine ganz klare Differenz zur Sachwalterschaft in Österreich. Dort kann Person auch gegen ihren Willen besachwaltet werden. Dritter Punkt. Die unterstützte Person ist aktiv am Entscheidungsprozess, an der Entscheidungsfindung beteiligt. Es geht darum, dass die unterstützte Person ihren eigenen Willen ausdrücken kann und verwirklichen kann mit der Unterstützung. Hier ist es eigentlich ähnlich wie theoretisch im Sachwalterrecht. Auch dort besteht eine Wunschermittlungspflicht. Da ist die Frage, wie schaut das in der Praxis aus? Wie wird das in der Praxis gelebt? Und was kann eine Person, die besachwaltet ist, dagegen tun, wenn der Sachwalter oder die Sachwalterin nicht ihren Willen umsetzt? Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass man sich ja die Praxis anschauen muss. Vierter Punkt, auch andere Institutionen müssen diese Entscheidungen auch anerkennen. Die Entscheidungen, die in der unterstützten Entscheidungsfindung getroffen werden. Das könnten Banken sein, Ärzte, Ärztinnen, Spitäler, Behörden, Pflegeeinrichtungen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn vor allem, wenn man bedenkt, dass derzeit Sachwalterschaften, viele Sachwalterschaften durch Institutionen angeregt werden. Ja. Mittlerweile mehr als die Hälfte werden direkt von Institutionen, Banken und so weiter angeregt, Pflegeeinrichtungen, was auch immer. Mhm. Auch wenn Angehörige formal anregen, stehen nicht selten Institutionen dahinter. Ja, also es ist ein ganz großer Teil, der über Institutionen angeregt wird.
Mhm. Gut, vielen Dank. Zunächst einmal, mein nächster Gast ist Alexander Mali als Geschäftsführer der Schuldnerberatung Wien. Aufmerksamen Frick-Radio-Hörerinnen wird er noch in Erinnerung sein in dieser Eigenschaft, wo er über die Schuldnerberatung gesprochen hat und auch Fälle von Menschen mit Behinderung. Heute allerdings geht es um das betreute Konto. Können Sie uns einmal kurz erklären, was ist denn das betreute Konto und für wen wurde es eingerichtet?
Ja, also das betreute Konto wurde ursprünglich erfunden für Menschen, die früher obdachlos waren, die eine neue Wohnung bekommen haben und die aber eine Unterstützung brauchen, weil sie ja nicht ohne Grund vorher die Wohnung verloren haben, also meistens durch Missmanagement, Geldmissmanagement. Und was wir machen ist, wir supervidieren quasi das Konto, wo die Einnahmen draufgehen. Wir schauen, dass primär die Miete und die Energie gezahlt wird und der Restbetrag wird auf ein zweites Konto überwiesen und über das soll der Kunde, die Kundin vollkommen frei verfügen. Das ist uns völlig egal, was damit gemacht wird. Also die große Überschrift des betreuten Kontos ist Existenzsicherung bzw. Wohnungssicherung.
Vielleicht nur der Begriff supervidieren für die Leute, die nicht genau wissen, was bedeutet das?
Also das heißt, wir kontrollieren dieses Konto dreimal täglich, ob Geldbewegungen stattgefunden haben, ob zum Beispiel das Geld vom Sozialamt rechtzeitig gekommen ist. Und wenn das aber nicht der Fall ist, werden automatisch Warnungen ausgelöst. Und zwar Warnungen an den Betroffenen, an den Kunden, aber auch Warnungen an seinen nächsten Angehörigen oder an eine Organisation. Das kann diese Person frei bestimmen. Wer soll mitgewarnt werden? Es ist ganz wichtig, das Vier-Augen-Prinzip. Also wir wollen nicht nur die Person warnen. Vorsicht, es ist zu wenig Geld für die Miete da, sondern wir wollen seine unmittelbare betreuende Umgebung auch informieren, sodass die sofort gegensteuern kann.
Das heißt, Sie übernehmen eigentlich hier verantwortliche Dinge, die heutzutage noch von Sachwaltern wahrgenommen werden, insbesondere von denen, die nur für das Vermögen zuständig wären. Das heißt, es wäre ein Modell, wo man sagen könnte, da braucht man eigentlich jetzt nicht in erster Linie einen Sachwalter dazu, sondern es funktioniert auch so. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, völlig richtig. Wir sind draufgekommen, dass bei sehr, sehr vielen Sachwalterfällen, also je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr lerne ich kennen. Sehr viele davon, bei denen würde es genügen, einfach die Verwaltung des Geldes, aber nur so weit, als man die Existenz sichert und nicht das Geld einteilt, indem man buchstäblich die Zigaretten vorzählt, die jemand zu rauchen hat oder auch nicht. Also ich halte es für ganz wichtig, dass wir da die Autonomie der Person möglichst aufrechthalten. Und es ist auch derzeit so, dass das betreute Konto ist derzeit auf rein freiwilliger Basis, kann vom Betroffenen, von der Betroffenen jederzeit wieder aufgekündigt werden. Wir haben aber sehr gute Erfahrungen und es wird in der Regel nicht aufgekündigt oder erst dann, wenn die Menschen wirklich die Sicherheit haben, ich kann das eh selber auch.
Haben Sie Zahlen im Kopf, wie viele derzeit dieses betreute Konto in Anspruch nehmen?
Wir haben derzeit ungefähr 360 betreute Konten. Das Projekt gibt es also seit etwa 4,5 Jahren, wobei wir also ganz vorsichtig uns herangetastet haben an die höheren Zahlen. Da geht es um Umgang mit Geld, das ist sehr heikel und da wollten wir sowieso kein Strohfeuer haben. Wir haben parallel dazu auch eine sehr intelligente Programmierung entwickelt, die uns sehr viel Arbeit abnimmt. Also zum Beispiel diese Bankenrundrufe dreimal täglich, dieses Einspielen der Daten, das erfolgt alles automatisch. Sogar die Warnmeldungen per SMS oder per E-Mail werden automatisch abgesetzt. Und nur wenn etwas Außerordentliches passiert, dann müssen meine Mitarbeiter das sich genau anschauen und gegensteuern.
Ich denke auch wohl Tendenz steigend, oder? Von den betreuten Konto.
Die Tendenz ist glücklicherweise steigend, glücklicherweise nicht stark steigend, weil das würde uns überfordern womöglich, aber es läuft sehr gut. Wir haben also bis jetzt keinen Unfall gehabt, keinen Datensturz, nichts dergleichen. Und es ist mittlerweile so, dass wir im Monat etwa 70.000, 80.000 Euro letztlich verwalten, weil auch wenn diese Menschen sehr wenig Geld haben, so ist es doch notwendig, einfach unterstützend zu verwalten.
Vielen Dank. Wir kommen noch auf Sie zurück, wenn wir wieder vom Geld sprechen. Last but not least begrüße ich den Herrn Wolfgang Breininger, Geschäftsführer vom Seniorennetz Graz. Das Seniorennetz Graz beschäftigt sich nicht in erster Linie mit Sachwalterschaft, haben Sie mir im Vorfeld erzählt. Wie sind Sie aber dazu gekommen, dass Sie sich dennoch, also Sie als Person, damit beschäftigen oder beschäftigen müssen vielleicht?
Ja, ich betreibe Beratungsportal und eine Plattform in Graz, Informationsplattform. Und meiner Ansicht nach ist der geeignete Weg, die Sachwalterschaften einzudämmen, die Vorsorgevollmacht. Bin ich ein großer Verfechter davon, weil das der Weg ist, wie man selbstbestimmt die Angelegenheiten regeln kann.
Dann erzählen Sie uns gleich, was ist denn diese Vorsorgevollmacht?
Es ist seit eben der Gesetzesänderung, seit 1.7.2007 ist es möglich, eine Vorsorgevollmacht abzuschließen. Das ist ein Vertrag über einen Notar abgeschlossen, der genau regelt, wer meine Angelegenheiten regelt, wenn ich nicht mehr kann. Und da ist der Vorteil gegenüber der Sachwalterschaft, man kann selbst bestimmen, wie die Vorgangsweise ist, was geregelt werden soll, wie es geregelt werden soll. Es ist ja oft bei der Sachwalterschaft, ist man ja abhängig vom Gericht. Wenn das Gericht vorschreibt, die Wohnung ist aufzulösen, dann muss das gemacht werden. Bei einer Vorsorgevollmacht kann ich das selbst bestimmen. Wenn ich die finanziellen Möglichkeiten habe, kann ich auch eine Wohnung behalten. Ich kann sie betreuen lassen und sage, gut, ich gehe ins Pflegeheim, ich will trotzdem meine Wohnung behalten. Das ist alles möglich, das kann man alles regeln im Vertrag. Mhm. Und das ist der Vorteil bei der Vorsorgevollmacht.
Und man kann sich auch eine Person des Vertrauens wählen und kann mit verhindern, dass irgendein ein sehr institutionelle, also wie Rechtsanwalt oder wie Jurist, die vielleicht nicht so sehr Einblick haben in das tägliche Familienleben.
Es ist ja auch bei der Sachwalterschaft, es ist ja, wenn angeregt wird, nicht gegeben, dass von der Familie jemand der Sachwalter wird. Das bestimmt ja irgendwo das Pflegschaftsgericht. Es kann dann irgendeine außenstehende Person, ein Rechtsanwalt, den man nicht kennt, werden. Ne?
In vielen Fällen sagt sogar das Gericht, wir wollen eigentlich gar nicht Familienangehörige bestimmen. Wir hören jetzt eine Einspielung, die Frau Wondro aus Wien, die ich im Vorfeld der Sendung interviewt habe, sie erzählt, wie schnell auch Angehörige betroffen sein können. Ihr Mann hatte eine erfolgreiche Firma, sie war Geschäftsführerin und plötzlich war alles anders.
Mein Mann, 66 Jahre, ist im Urlaub zusammengebrochen, hat eine Gehirnblutung erlitten und war ab da ein Pflegefall. Er ist in Speising gelegen, auf der Neurologie, monatelang auf der Intensivstation. Und die Stationsarzt hat dann beantragt eine Sachwalterschaft für meinen Mann.
Wie haben Sie davon erfahren, dass da ein Sachwalter eingesetzt werden soll?
Ich bin zu Gericht berufen worden, nach Hitzing. Und da hat man mir mitgeteilt, mein Mann bekommt einen Sachwalter. Ich werde es nicht werden, weil man nimmt keine Familienmitglieder. Dann habe ich mich eben gemeldet bei dem. Dann ist noch ein, zwei Monate so dahin gegangen. Und dann hat er sich gemeldet bei mir. Der Doktor hat, habe ich dann erfahren, 300 Sachwalterschaften vom ganzen Spital. Ja, dann war die Bankkonto gesperrt. Für mich.
War Ihnen das von vornherein bewusst?
Nein, überhaupt keine Ahnung.
Also Sie sind irgendwann einmal zum Bankomaten gegangen und der hat nichts mehr ausgespuckt. Ja. Und Sie haben zuerst wahrscheinlich an einen Irrtum geglaubt, oder wie war das dann?
Ja, dann ist mir zu Bewusstsein gekommen, was das heißt. Ich kann nicht mehr auf die Bank gehen, mit Bankomatkarte mir ein Geld abholen. Und die Bank hat mir gesagt, nein, das ist gesperrt, ich muss zum Sachwalter gehen. Und habe mit jedem Erlagschein und um Taschengeld zu bitten, zum Sachwalter in die Stadt fahren müssen.
Für jeden einzelnen Posten mussten Sie dann immer alle Dinge bestätigen lassen.
Ja.
Das muss ein furchtbarer Aufwand gewesen sein.
Ja, ist es.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Wir haben mein Mann war selbstständig. Ich habe unseren Rechtsanwalt angerufen und der hat gesagt, wir müssen berufen, dass das du wirst. der Sachwalter, und das haben wir auch gemacht. Dann ist es ans Oberlandesgericht gekommen. Ja.
Und dann sind Sie auch tatsächlich Sachwalterin geworden?
Ist das dann bin gut? Ich, ja, das ist dann parallel mit dem Tod von meinem. Mein Mann ist dann ins AKH gekommen und hat Sepsis gehabt und ist dann nach einem halben Jahr verstorben.
Ja. Aber das Gericht hat noch entschieden, dass Sie doch Sachwalterin, ja, werden.
Ja, ganz zum Schluss, ja.
Da gibt es eine Gerichtsentscheidung darüber.
Ja,
Sie wären es geworden. Und wenn Ihr Mann länger gelebt hätte, wäre Sie dann die Sachwalterin geworden. Aber es war nicht so.
Ja, ich habe ein minderjähriges Kind gehabt. Mhm. Einen erwachsenen Sohn und ein minderjähriges Kind, einen 12-Jährigen. Und darum habe ich jetzt eine Vorsorgevollmacht abgeschlossen, falls mir das einmal passiert. Das kostet beim Notar ungefähr zwischen 300 und 400 Euro. Und da kann man einsetzen, noch bei, wenn man noch geistig beisammen ist, kann man wem einsetzen. Und das ist dann, liegt bei jedem Notar auf.
Genau, und dann kann es nicht dazu kommen, dass man das irgendjemanden sowas einsetzt,
eben, ja,
wo man das dann noch nicht weiß.
Ja.
Ihr Mann war im Spital. Sie haben ihn wahrscheinlich regelmäßig besucht.
Ja, täglich,
Sie haben
einen
minderjährigen Sohn gehabt.
Ja.
Und Sie mussten dazu auch noch
sehr die Geschäfte von meinem Mann führen,
weil der war selbstständig. Und dann noch wegen den Rechnungen immer regelmäßig dann zum Sachwalter.
Ja.
Das heißt, da ist eh keine freie Minute während der Zeit geblieben.
Ja.
Das heißt, das hat viele Ressourcen gekostet.
Ja, schon.
Offensichtlich muss man, wenn sowas ist, gleich mit dem Rechtsanwalt zum Gericht gehen.
Ja.
Um da gleich den, oder natürlich am besten eine Vorsorgevollmacht haben.
Ja, das war die Einspielung von der Frau Wondrow. Wir sind jetzt mitten im Thema der Finanzen. Zunächst einmal vielleicht, Frau Ressel, Sie haben diesen Fall gekannt, oder Sie kennen diesen Fall, aber Sie kennen auch ähnliche Fälle. Was ist denn das große Problem, das bei den Sachwaltern auftaucht, was von Finanzen betrifft?
Naja, der Sachwalter sitzt auf dem Geld, als wäre es seines. Und man muss sich einmal vorstellen, so wie es bei der Frau Wondrow war, eine ganz normale Familie. Der Mann kommt ins Spital und plötzlich muss die Frau Wondrow zu einem wildfremden Menschen gehen und um ihr eigenes Geld bitten. Kann das selbstverdiente Geld nicht mehr abheben. Also das ist ja abstrus. Mhm. Und genauso geht es allen pflegenden Familien. Wenn sie einen behinderten Angehörigen pflegen, in den Familien, wo ein fremder Sachwalter ist, das ist entsetzlich.
Ich möchte jetzt am Schluss des ersten Teils der Sendung, wir sind nämlich schon beim ersten Teil am Ende, noch einen Aspekt hineinbringen, der vielleicht dazu gehört. Wenn wir denken an Unterstützungen für andere Menschen mit Behinderungen, dann sind das meistens Auszahlungen, die die Republik vornimmt. Und damit gibt es bereits einen Regulierungsmechanismus. Denn da das Geld knapp ist, wird die Zahl nicht explodieren, weil der Staat so viel Geld nicht hat. Jetzt ist aber das Modell in der Sachwalterschaft jenes, dass der Betroffene selbst zahlen muss an den Sachwalter. Nämlich er muss einen kleinen Teil des Einkommens, das er in diesem Jahr hat, und auch einen Teil seines Vermögens dem Sachwalter abliefern. Das kann in manchen Fällen, wo die Betreuung relativ intensiv ist, relativ wenig sein. Das kann aber in anderen Fällen relativ viel sein. Jetzt haben Sie auch Fälle, haben Sie mir schon im Vorfeld erzählt, wo aus diesem Grund die Leute relativ knapp gehalten wird, damit das Vermögen steigt. Denn dann wird auch das Vermögen für den Sachwalter mehr, das er dann dafür bekommt.
Ja.
Gibt es da mehrere Fälle? Sehen Sie das regelmäßig bei manchen schwarzen Schafen?
Da gibt es sehr viele Fälle. Sehr viele Fälle. Das ist, also es ist generell so, dass die Leute, ich meine, ich hatte einen Geschäftsmann, der war Abteilungsleiter im Konsum, der musste um 100 Euro monatlich, musste er zur Anwältin gehen und bei einem Fenster, ich war selber mit, ich habe das gesehen, bei einem vergitterten Fenster musste er sich seine 100 Euro abholen. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, der hat Geld verdient, der hat sein eigenes Geld musste er sich beim Fenster abholen. Das ist eine Demütigung von Menschen, die ungeheuerlich ist.
Mhm. Herr Alexander Mali, Sie sind ja genau mit dieser Thematik betreut und haben aus diesem Grund auch das betreute Konto eingerichtet. Sind Ihnen solche Fälle auch untergekommen?
Leider ja. Also wir wissen, dass zum Beispiel ein Rechtsanwalt, der zum Sachwalter bestellt wird, zwischen 5 und 10% des Nettoeinkommens monatlich selbst einkassieren darf für seine Leistung. Und er bekommt auch 2,5% des Vermögenszuwachses. Was heißt das? Das heißt, er spart von Anfang an wie der Teufel. Jedes Geld, jeder Hunderter, der sozusagen weggenommen wird und auf ein Sparbuch gelegt wird, bringt Geld. Und jetzt sind das nicht unbedingt böse Menschen, sondern das sind Mechanismen, die zu hinterfragen sind. Die bestätigen sozusagen, oder die forcieren sinnlose Handlungen. Und was wir auch merken, ist einen interessanten grundsätzlichen Aspekt. Wir sehen, dass im Themenbereich Sachwalterschaft es eigentlich oft nur geht um punktuelle Entscheidungen, die vielleicht manche Menschen nicht alleine treffen können. Punktuell. Wenn diese Entscheidung aber getroffen ist, dann ist wieder alles auf Schiene und dann ist die Frage, wozu ich dann überhaupt einen Sachwalter brauche. Also es geht einfach nur darum, punktuell Entscheidungen eventuell unterstützt zu treffen. Da sollen die Gerichte auf jeden Fall eingeschalten sein. Gerichtsbarkeit ist auch ein hoher Wert. Aber es sich leicht zu machen und einfach nur sagen, ich entscheide gar nichts, ich bestelle einfach irgendwen, der dann irgendwas entscheiden soll und das über Monate oder Jahre hindurch, das ist absurd, das hat sich völlig überholt, da sind wir wieder bei der Fürsorge.
Würden Sie auch sagen, dass die Strukturen dieser finanziellen Abhandlung letztendlich dafür mitverantwortlich sind, dass es so viele Sachwalter gibt? Ja. Dem würden Sie schon zustimmen?
Einerseits die Struktur, ja. Und zum Zweiten auch, und da muss ich jetzt sagen, für einen Richter ist es natürlich relativ einfach zu sagen, ich bestell wen und mache mir eigentlich keine Gedanken wofür. Sondern der hat das dann zu machen, einmal im Jahr liefert er einen Bericht ab und das hat sich. Das ist natürlich auch verständlich und deswegen muss man sich überlegen, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das Sachwalterschaftsgesetz gar nicht besonders reformiert gehört. Man kann sicher in den ein oder anderen Sachen etwas entschärfen, aber im Großen und Ganzen passt das Gesetz. Was nicht passt, ist die Art der Durchführung.
Dann sind wir jetzt am Ende des ersten Teils. Sie können im zweiten Teil dann einige andere Aspekte hören, insbesondere auch den internationalen Aspekt. Dann hören wir, wie es in Schweden und wie es in Kanada läuft, beziehungsweise noch einige weitere Fälle. Sie hören jetzt Musik von Antonio Vivaldi.